WDR 3 Podcast. Samstagsgespräch.
Im Studio ist Michael Struck-Schlohn. Willkommen zum Gespräch am Samstag. Und weil wir im Samstagsgespräch ein bisschen mehr Zeit haben, um auch mal über grundlegende und existenzielle Themen zu sprechen, wollen wir uns heute den Menschenrechten widmen, ganz schlicht und umfassend. Was gehört zu den Menschenrechten? Seit wann gibt es sie? Warum gibt es eine umfassende Charta erst seit 77 Jahren? Gelten die Menschenrechte überall und universell in allen politischen und kulturellen Systemen? Oder auch sollte man sie auf Tiere übertragen? Ein paar Fragen, die ich jetzt mit einem Philosophen besprechen will. Er heißt Arndt Pollmann, ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und sitzt jetzt im Berliner ARD-Studio. Guten Morgen, Herr Pollmann.
Guten Morgen, Herr Struck-Schlohn.
Sie haben sich schon länger mit diesem Thema, dem Thema Menschenrechte, beschäftigt, geben auch eine Zeitschrift für Menschenrechte heraus. Gerade ist als Surkamp Taschenbuch Wissenschaft Ihr Buch Menschenrechte und Menschenwürde erschienen. Untertitel zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts. Mit den Menschenrechten beschäftigen sich auch Historiker, Völkerrechtler oder die Politikwissenschaft. Sie, Herr Pollmann, tun das als Philosoph. Erforschen Sie dabei sozusagen die Basis und die anderen sorgen dann für die Anwendung, kann man das sagen?
Ja, wir Philosophinnen und Philosophen sind für das Grundsätzliche zuständig. Wie Sie schon andeuten, das Thema Menschenrechte hat sich zu einem interdisziplinären Megathema entwickelt. Und Interdisziplinarität heißt hier nicht, alle reden über alles, sondern die Disziplinen konzentrieren sich auf das, was sie wirklich gut können, nicht? Und Juristinnen und Juristen kennen sich im Völkerrecht aus, also in der spezifisch juristischen Entwicklung der Menschenrechte und dem Stand der nationalen und internationalen Kodifizierung der Menschenrechte. Historikerinnen beschäftigen sich mit der Geschichte der Menschenrechte, die Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler mit dem politischen Kampf und der Institutionalisierung und Menschenrechte, die Pädagogik mit Menschenrechtsbildung. Gut, was macht die Philosophie? Sie klärt sozusagen Grundsatzfragen und vielleicht kann sie das besser als manch andere Disziplin. Das betrifft einmal, ich sag mal, terminologisch begriffliche Probleme. Was überhaupt meint man mit dem Begriff Menschenrechte? Was ist der Unterschied von Menschenrechten, Grundrechten? Was bedeutet der für die Menschenrechte wichtige Begriff der Menschenwürde und vor allem auch, was meint man, wenn man sagt, die Menschenrechte gelten universell? Das sind gewissermaßen solche begrifflichen Grundsatzfragen, aber auch die Frage, wozu die Menschenrechte eigentlich da sind, wozu sie erfunden worden sind, was ihre Funktion ist, ist eine philosophisch, rechtsphilosophisch wichtige Frage und zu guter Letzt die Frage, welche Inhalte die Menschenrechte haben, also welche Menschenrechte im Einzelnen es gibt und worauf die Menschenrechte gewissermaßen inhaltlich zielen.
Im Samstagsgespräch auf WDR 3 ist heute der Philosoph und Menschenrechtsforscher Arndt Pollmann zu Gast. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war der Kampfruf der Französischen Revolution, für die sich auch der junge Beethoven begeistern konnte. Jetzt lese ich aber in Ihrem Buch, Herr Pollmann, Menschenrechte und Menschenwürde ist der Titel, dass es damals Freiheit und Gleichheit überhaupt nicht für alle Menschen gab. Meint denn der Begriff nicht alle?
Das ist das Interessante am Begriff der Menschenrechte. Er ist gewissermaßen immer schon größer, als es diejenigen, die ihn im Munde mit sich führen, bisweilen denken mögen. Also auch im 18. Jahrhundert, im Zuge der bürgerlichen Revolution beispielsweise in Frankreich oder dann auch in Nordamerika, werden Menschenrechte proklamiert und gleichzeitig meinen diejenigen, die den Begriff der Menschenrechte da sich auf die Fahnen geschrieben haben, in der Regel doch nur, sagen wir mal, weiße, freie, besitzende Männer. Und trotzdem ist dieser Begriff dann einmal in der Welt und entwickelt dann in der Folgezeit eine Dynamik, die sozusagen denjenigen, die sich auf sie berufen, also auf die Menschenrechte berufen, immer auch sozusagen gewahr werden lassen, dass immer mehr Menschen in den Kreis jener einzuschließen, zu inkludieren sind, die vormals zwar schon dem Namen nach Mensch mitgemeint, aber doch nicht mitgedacht gewesen sind.
Wer gehörte denn nicht dazu, zum Beispiel zur Beethoven-Zeit?
beispielsweise Frauen, ja, und dann in Nordamerika Sklavinnen und Sklaven, auch die Landbevölkerung, die Arbeiterschaft dann im 19. Jahrhundert kommt erst allmählich dazu, Ausländerinnen und Ausländer sowieso nicht, Kinder nicht, und mit Kindern beispielsweise haben wir ja bis heute so unsere Probleme, sie als vollwertige Subjekte des Menschenrechtsschutzes zu betrachten.
Und Besitz spielte, glaube ich, auch eine Rolle, nicht?
Der Besitz spielte auch eine Rolle, nicht? Also zur Freiheit der damaligen Zeit, dazu eine freie Person zu sein, gehört eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit, und die war auch nicht für alle Menschen gegeben. Und daran machte sich dann bisweilen eben auch der volle Schutz durch verfassungsrechtlich verbriefte Grund- und Menschenrechte fest.
Also Menschenrechte definieren sich jetzt erstmal nicht durch die Menschen, die sie in Anspruch nehmen, was natürlich die Definition gar nicht so einfach macht. Vielleicht können wir mal trotzdem eine wagen, oder Sie, Herr Pollmann, was zeichnet Menschenrechte aus? Das ist ja wohl was anderes als Grundrechte.
Ja, zum Unterschied von Menschenrechten und Grundrechten gäbe es noch einiges zu sagen. Ich glaube, dass wir den Begriff der Grundrechte reservieren sollten für das Verfassungsrecht, also für den Versuch, Menschenrechte, die in einer gewissen Weise, darauf komme ich gleich zurück, politischen Verfassungsgebungsprozessen vorausgehen, sozusagen in Form von Verfassungen festzuschreiben. Also in dem Moment, wo eine verfassungsgebende Versammlung beschließt, die Menschenrechte in die Verfassung aufzunehmen, dann werden aus Menschenrechten Grundrechte. Mhm. Aber die Menschenrechte sind dann gewissermaßen vorher schon da. Und da gibt es jetzt sozusagen die im Alltag sehr verbreitete Auffassung, dass die Menschenrechte sowas wie natürliche Rechte sind, die irgendwie in die Natur des Menschen eingelassen sind und insofern von Geburt an allen Menschen eigen. Ich halte diese Bestimmung von Menschenrechten allerdings, das habe ich in meinem Buch zu zeigen versucht, für reichlich irreführend, weil ich glaube, dass die Menschenrechte relativ spät, wenn man so will, erfunden worden sind, im Grunde erst im 18. Jahrhundert, sodass man sich wundern mag, warum diese natürlichen Rechte nicht schon vorher entdeckt worden waren, wenn sie doch dem Menschen angeboren sind. Aber ich glaube, das Wichtige an den Menschenrechten ist ihre politische Funktion. Und wenn Sie mich nach einer kurzen sozusagen Bestimmung der Menschenrechte fragen, dann würde ich sagen, die Menschenrechte sind jene Rechte, die wir uns als Bürgerinnen und Bürger eines politischen Gemeinwesens selbst geben würden, und zwar gegenüber den Herrschenden, wenn man uns die Gründung dieser Herrschaftsverhältnisse überließe. Die Menschenrechte verpflichten nicht, nach meiner Auffassung jedenfalls, nicht uns Menschen als Privatsubjekte, die wir im Alltag miteinander sagen, interagieren untereinander, sondern die Menschenrechte verpflichten diejenigen, die jeweils vor Ort politische Herrschaft ausüben, gegenüber denen, die dieser Herrschaft unterworfen sind.
Ich meine, manchmal kann man ja auf die Idee kommen, dass bestimmte Menschenrechte wichtiger sind als andere und dass man dann entscheiden muss, nehmen wir mal die Corona-Pandemie. Vielleicht verwechsle ich das jetzt auch mit den Grundrechten, können wir mal schauen. Aber es gibt natürlich diesen heftigen Streit zwischen den Verfechtern der körperlichen Unversehrtheit und auf der anderen Seite den Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, ne, Artikel 29 im Grundgesetz, also dem gesundheitlichen Schutz durch Impfung in diesem Fall. Geht es da nicht auch um zwei Menschenrechte, oder ist das eine andere Diskussion?
Nee, das ist keine andere Diskussion. Ich meine, wir sprechen zwar jetzt in diesem Fall im Zusammenhang der Corona-Pandemie von Grundrechten und möglichen Grundrechtsverletzungen, zumindest aber von Kollisionen. Aber wie gesagt, ich glaube, Grundrechte sind der Versuch, Menschenrechte in Verfassungen festzuschreiben, damit man sich dann fortan sagen bis hin nach Karlsruhe gewissermaßen auf sie berufen kann. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man alle Menschenrechte auf einmal widerspruchsfrei im Set haben könnte. Aber es ergeben sich immer wieder Situationen, in denen einzelne Grundrechte oder Menschenrechte miteinander kollidieren können. Und dann gilt es abzuwägen, welches dieser Grundrechte im Konfliktfall den Vorzug genießen soll. Und damit ist gewissermaßen, Sie hatten es angedeutet, impliziert, dass offenbar doch nicht alle Grundrechte oder Menschenrechte so ohne weiteres gleichgewichtig sind, sondern dass es vielleicht doch auch wichtigere und weniger wichtige Grund- und Menschenrechte gibt, obwohl sie alle insgesamt wichtig sind.
Ich frage Sie jetzt nicht nach Ihrer Meinung.
Können Sie gerne.
In der Corona-Pandemie, welches Recht war für Sie wichtiger? Unversehrtheit oder gemeinschaftliche Pflichten?
Ja, das Recht auf Unversehrtheit ist natürlich ein unglaublich wichtiges, also das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Leben, daraus abgeleitet auch das Recht auf Gesundheit, sind sehr elementar wichtige Menschenrechte. Man muss allerdings zeigen können, dass die Einschränkung anderer Grundrechte, in diesem Fall eine ganze Reihe von Freiheitsrechten, sozusagen verhältnismäßig sind, also geeignet sind, und angemessen, um dem Schutz dieses Grundrechts, in diesem Fall jetzt auf körperliche Unversehrtheit und Gesundheit, zu sichern. Und da war meine Überzeugung während der Corona-Krise schon, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Maßnahmen, denken Sie mal beispielsweise daran, an das Verbot, das zeitweise geltende Verbot, sich innerhalb von Deutschland reisend zu bewegen, unverhältnismäßig gewesen ist. Aus meiner Sicht ist es zu einer ganzen Reihe von unverhältnismäßigen, ungerechtfertigten Eingriffen in Freiheitsrechte gekommen, auch wenn man damals im Einzelnen jeweils geltend machen wollte, dass es dabei um den Schutz eines wichtigeren Grundrechts, nämlich der körperlichen Unversehrtheit, ging.
Sie hören das Mosaik auf WDR3 mit Michael Struck-Schlohn. Der Philosoph Arndt Pollmann lehrt an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und sein zentrales Thema sind die Menschenrechte und die Menschenwürde. Das ist auch der Titel seines jüngsten Buches. Und wir haben jetzt bisher, Herr Pollmann, noch gar nicht über die Menschenwürde gesprochen. Siehe Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Erstaunliche ist ja, dass die internationale Anerkennung der Menschenrechte dann eingesetzt hat, als man nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust, darauf gekommen ist, Menschenrechte und Menschenwürde zu verknüpfen. Was ist ein menschenwürdiges Leben? Warum ist das so wichtig für die Durchsetzung der Menschenrechte?
Ja, zunächst einmal ist interessant, dass wir es heute geradezu gewohnt sind, die Begriffe Menschenrechte und Menschenwürde in einem Atemzug zu nennen. Also manche fragen sich sogar, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Ideen? Wenn wir historisch zurückschauen, dann werden wir feststellen, dass es zwar schon im 18. Jahrhundert Menschenrechtserklärungen gegeben hat, die aber vollkommen ohne jeden Bezug zur Menschenwürde auskommen. Und gleichzeitig gibt es eine in der Philosophie fast 2500-jährige Geschichte der Beschäftigung mit dem Begriff Würde und auch der Menschenwürde. Aber dort wird nie auf die Idee der Menschenrechte Bezug genommen. Und offenbar passiert Mitte des 20. Jahrhunderts eine so ungeheure Katastrophe, dass man auf der Suche nach einer Neubestimmung des menschenrechtlichen Denkens ist und auch auf der Suche nach einem neuen Bezugspunkt für diese Menschenrechte. Ein Bezugspunkt, den vorher vielleicht im 18. Jahrhundert eher die Freiheit und die Gleichheit des Menschen abgegeben hat. Und dann passiert sozusagen mit den beiden Weltkriegen, insbesondere aber natürlich mit dem Nationalsozialismus, dem Faschismus, der industriell betriebenen Vernichtung des europäischen Judentums etwas derart barbarisch Tiefgreifendes, dass man auf der Suche nach einem neuen Bezugspunkt ist und da bietet sich die Menschenwürde an. Und diese Verknüpfung von Menschenwürde und Menschenrechte ist tatsächlich neu. Also die ergibt sich 1945 in der Folge dieser Katastrophen als gewissermaßen Hinweis darauf, was nie wieder passieren darf, nämlich die Würde des Menschen darf nicht mehr so umfassend barbarisch verletzt oder gar vernichtet werden. Und dahinter steckt, wie Sie schon andeuten, tatsächlich die Idee eines irgendwie menschenwürdigen Lebens, das es nunmehr verfassungsrechtlich, aber auch international zu schützen gilt durch Menschenrechte.
Also die Kombination oder die Verknüpfung, das ist das Entscheidende. Denn diese Idee hat es auch in der Antike schon gegeben.
Ne? Die hat es, die Idee der Würde hat es gewissermaßen schon in der Antike gegeben. Auch da kam sie nicht allen Menschen gleichermaßen zu. Aber der Begriff der Würde und auch der Menschenwürde ist älter und neu und gewissermaßen erfolgreich, geradezu eruptiv, auch völkerrechtlich erfolgreich. Aber auch was das deutsche Grundgesetz angeht, ist diese Verknüpfung der Idee von Grundrechten und Menschenwürde oder eben Menschenrechten und Menschenwürde, weil der Begriff der Menschenwürde für die Erfahrung einer nochmal fundamental tiefer oder barbarischer ansetzenden Verletzungen von Menschlichkeit oder für Formen der Inhumanität steht, die es fortan sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene möglichst zu verhindern gilt.
Ich meine, die Vorstellung von unveräußerlichen Menschenrechten hat ja auch einen starken Einfluss auf die Herausbildung moderner Staaten, wenn es so um das Machtmonopol ging und andererseits um die Idee der Volkssouveränität, eine Grundlage für die moderne Demokratie. Kann man, Herr Pollmann, sagen, dass die Anerkennung der Menschenrechte irgendwie zwingend auf Demokratie als Staatsform hinläuft oder wäre die auch in autoritären Staaten durchaus möglich?
Die Menschenrechte, ich glaube, so wie wir sie heute kennen, sind tatsächlich eine spezifisch moderne Idee, die mit der Idee moderner demokratischer Rechtsstaatlichkeit verknüpft ist. Ich hatte vor der Musik ja schon mal angedeutet, dass ich unter Menschenrechten jene Rechte verstehe, die wir uns gemeinsam geben würden im Konjunktiv gegenüber den Herrschenden. Ja? Wenn man uns die Neugründung der Herrschaftsverhältnisse, unter denen wir leben wollen, überließe im Konjunktiv. Und das ist ein zutiefst demokratischer Gedanke. Rechte, die wir uns selbst geben oder gewissermaßen selbst nehmen würden und die uns nicht gönnerhaft von oben, von den Herrschenden sozusagen geschenkt werden.
Ja, das Problem ist natürlich, dass es kein Weltparlament gibt oder sowas, ne, sondern es gibt Regierungen und die sind ganz unterschiedlich gestrickt, aber es gibt doch eine Organisation, die versucht, diese Menschenrechte zu beachten, vielleicht auch international durchzusetzen. Das sind die Vereinten Nationen, auch 1945 gegründet. Was kann und darf sie durchsetzen und wo stößt sie da an ihre Grenzen?
Ja, die Vereinten Nationen sind derzeit auch angesichts des Krieges in der Ukraine in einem leider desolaten Zustand. Und trotzdem sind die Vereinten Nationen auf der internationalen Ebene zunächst einmal alles, was wir haben, um international zwei zentrale Anliegen zu verfolgen. Das erste, dann internationale Friedenssicherung und das zweite, internationaler Menschenrechtsschutz. Das ist die doppelte Aufgabenstellung, mit der die Vereinten Nationen 1945 sich neu gründen. Ich würde sagen, es kommt mit der Zeit eine dritte Aufgabenstellung hinzu. Das ist die Beförderung der Demokratie, weil dauerhaft vermutlich Menschenrechtsschutz und Frieden nur ausgehen wird von einigermaßen stabilen Demokratien, aber diese dritte Aufgabe ist sehr umstritten. Die Vereinten Nationen sind der Idee nach jene Institution, in der sich immerhin mehr als 200 Staaten dieser Welt zusammengeschlossen haben und durch Beitritt zu den Vereinten Nationen sich auch zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 bekennen, nicht nur zur Charta der Vereinten Nationen von 1945. Und insofern ein wichtiges Fund, dass wir nicht vorzeitig bei allen Problemen, die wir derzeit mit ihnen haben mögen, sozusagen opfern dürfen.
Und wir haben sie natürlich, denn auch innerhalb der UN sind die Verhältnisse unterschiedlich gewichtet. Es gibt natürlich Staaten mit Vetorecht, es gibt auch den Sicherheitsrat und es gibt natürlich Staaten wie die Sowjetunion oder China, die nicht gerade eine vorbildliche Menschenrechtspolitik machen. Heißt das, die Durchsetzung von Menschenrechten bleiben erstmal Utopie, aber diese Utopie ist nötig?
Ja, man könnte von einer realistischen Utopie sprechen, nicht? Also Utopien zeichnen sich ja per Definition zunächst einmal dadurch aus, dass man sie nie erreichen wird. Das ist bei den Menschenrechten doch anders, weil wir natürlich auch im Laufe der Zeit immer wieder erhebliche Fortschritte in Richtung sowohl nationalem als auch internationalem Menschenrechtsschutz gesehen haben. Aber wir sehen auch immer wieder Rückschritte. Und das ist ein enormes Problem und derzeit haben wir es mit vehementen Rückschritten, einem ungeheuren Backlash, dem Wiedererstarken autoritärer Kräfte von Nationalismus, von Partikular- und Staatsinteressen zu tun, die bei der Gründung der Vereinten Nationen 1945 so nicht sozusagen mitgedacht oder angedacht oder erwünscht gewesen sind. Was dazu führt auch, und das ist ja ganz verrückt, dass selbst autoritäre Staaten, neben dem Putin, eine militärische Intervention direkt im Namen der Menschenrechte zu begründen versuchen. Nicht? Also die Menschenrechte werden von autoritären Staaten rhetorisch missbraucht.
Ja. Sie sagen jetzt Missbrauch, aber wäre es nicht auch denkbar, Krieg für die Menschenrechte?
Das ist tatsächlich ein Konflikt, den man 1945 aus meiner Sicht zu wenig bedacht hat. Also man hat oder war, glaube ich, der Ansicht, dass sich diese beiden Ziele von Friedenssicherung und Menschenrechte einfach sinnvoll ergänzen würden. Was aber, wenn es irgendwo auf dieser Welt zu eklatanten Menschenrechtsverletzungen kommt, im Innern eines autoritären Staates beispielsweise oder im Zuge einer Besatzung, ja, ist es dann nicht aus Sicht der Vereinten Nationen angezeigt, direkt im Namen der Menschenrechte entweder sogar eine militärische Intervention zu beginnen oder auch vielleicht in einen schon begonnenen Bürgerkrieg zu intervenieren. Meine Hoffnung ist, dass diese Katastrophe des Ukraine-Krieges vielleicht doch auch wieder zu einer Art Besinnung führen könnte mit Blick auf die Notwendigkeit, auf internationaler Ebene im Rahmen der Vereinten Nationen für Friedenssicherung und Menschenrechte zu sorgen.
Sie haben WDR3 im Ohr und mit dem Berliner Philosophen Arndt Pollmann spreche ich heute über Menschenrechte und Menschenwürde. Soeben ist sein Buch mit dem gleichnamigen Titel bei Suhrkamp erschienen. Den Krieg von Russland gegen die Ukraine kann man eigentlich nur als herben Rückschritt in Sachen Menschenrechte empfinden. Dabei wird ja auch oft davon gesprochen, dass dort westliche Werte wie Liberalität, Demokratie, Freiheit und Gleichheit verteidigt würden. Herr Pollmann, sind die Menschenrechte tatsächlich vor allem eine westliche oder eine abendländische Angelegenheit?
Das ist eine gute, spannende und sehr umstrittene Frage, insbesondere jetzt in meinem Metier der Philosophie. Das hat was mit diesem Anspruch zu tun, dass die Menschenrechte universell gelten. Und Universalismus, das bedeutet in diesem Fall, dass diese Rechte allen Menschen überall auf dieser Welt und im Grunde auch zu allen Zeiten zukommen sollten. Und wenn wir jetzt auf diese Welt schauen, stellen wir fest, dass dem faktisch, empirisch natürlich nicht so ist. Was meint man dann mit universeller Geltung der Menschenrechte? Insbesondere dann, wenn man doch feststellt, dass die Geschichte der Menschenrechte zumindest sehr starke westliche Einflüsse hat. Zu behaupten, die Menschenrechte seien nur im Westen erfunden und ein westliches Erbe, ist schon, glaube ich, eine karikierende Zuschreibung von Kritikerinnen und Kritikern der Menschenrechte. Natürlich findet man auch in anderen Kulturen Bezugnahmen und auch wichtige Beiträge zur Geschichte der Menschenrechte. Und trotzdem sind die Menschenrechte heute ja manchmal sozusagen in der Kritik, als seien sie nicht nur eine westliche Erfindung, sondern im Grunde auch ein Instrument westlicher Interessen zur Unterdrückung des Rests der Welt. Was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass der Universalismus der Menschenrechte nicht etwas ist, was schon gegeben ist. Im Sinne von, die Menschenrechte gelten bereits universell, sondern sie sind ein Auftrag, ein Geltungsanspruch. Wie ich sage, ein revolutionäres Projekt, das es sozusagen erst noch zu realisieren und einzulösen gilt. Und zwar so, dass möglichst alle Menschen weltweit dem Stand der Menschenrechte, auf dem man sich dann vielleicht auch global in einer wachsenden Weltöffentlichkeit geeinigt hat, dann auch unterschreiben können.
Ich meine, man kann jetzt umgekehrt fragen, wenn man jetzt mal behauptet, das sei der westliche Ursprung der Menschenrechte, sei eine Anmaßung, kann man ja fragen, da gibt es ja zum Beispiel die Kairoer Erklärung der Menschenrechte von 1999 und da wird ihre Geltung komplett der Beurteilung oder dem Filter, der durch die islamische Religion und damit der Scharia untergeordnet. Das hat zum Beispiel Folgen für die Gleichstellung von Mann und Frau. Wir empfinden das in unserer eher säkularen Welt als unangemessen, aber muss man sich nicht die Frage stellen, ob es da doch Grenzen der Auffassung gibt, die durch Religion zum Beispiel und andere kulturelle Traditionen gesetzt werden?
Vorbehalte kultureller Art, den universellen Menschenrechtsschutz insgesamt betreffend, sind problematisch. Ja. Denn die Menschenrechte sind ein, wenn man so will, Konstrukt oder eine Idee, die auf ganz fundamentalen Ideen beruht, über die wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht ausdrücklich gesprochen haben, nämlich zum Beispiel auf der Idee einer fundamentalen Gleichheit aller Menschen. Und diese Idee einer fundamentalen Gleichheit aller Menschen beispielsweise ist vollkommen unvereinbar damit, dass man zum Beispiel sagt, Männer haben mehr Rechte als Frauen. So wie das im Zuge des Scharia-Vorbehalts im Rahmen der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Grunde so vorgesehen ist. Also man muss unterscheiden zwischen inhaltlichen Überlegungen in Bezug auf das menschenwürdige Leben und der Frage, ob der Besitz von Menschenrechten insgesamt abhängig gemacht werden kann, zum Beispiel davon, ob man Mann oder Frau, Erwachsen oder Kind, Inländer, Ausländer im Vollbesitz der Staatsbürgerschaft oder nicht ist. Und da würde ich sagen, da sind die Menschenrechte radikal und strikt, indem sie eine absolute Gleichheit allen menschlichen Lebens setzen.
Man könnte noch ein anderes Beispiel nennen, eher politisch angehauchtes, wenn man jetzt auf die Diskussion um die Kunstausstellung Documenta in Kassel guckt. Die hat man in diesem Jahr von einem Künstlerkollektiv, Juan Grupa aus Indonesien, kuratieren lassen, einem muslimisch geprägten Land des globalen Südens, wo man eben nicht nur über Israel anders denkt als in Deutschland, sondern auch über andere Menschenrechte. Eins haben Sie eben erwähnt. Es wird ja von moderaten Beobachtern gefordert, dass nicht gleich beim ersten Anlass alles abgesagt wird, sondern dass man vielleicht auch mal einen Dialog wagt. Wie könnte der in Sachen Menschenrechte überhaupt aussehen? Wo sollte man sich einigen und wo sollten Unterschiede bleiben? Was meinen Sie?
Gut, das ist natürlich eine sehr schwierige politische Frage und auch sozusagen die Einschätzung der Documenta und dessen, was dort passiert ist, ist natürlich auch abhängig davon, dass von der Beschreibung dessen, was da eigentlich passiert ist, nicht? Also hat er eine Kunstausstellung vorsätzlich antisemitische Kunst ausgestellt? Wahrscheinlich jetzt nicht. Wie konnte das gewissermaßen versehentlich passieren? Sind die Künstlerinnen und Künstler dieses Kollektivs Antisemiten oder haben die sich einer antisemitischen Bildsprache bedient? Das ist eigentlich alles etwas, worüber man in den Diskurs kommen müsste. Und diesen Diskurs bricht man natürlich durch, sagen wir mal, Verhüllung eines Kunstwerks und durch den Abbau eines Kunstwerks zunächst einmal ab. Das ist schon etwas, was mich ein bisschen irritiert hat, muss ich sagen. Es gibt ja immerhin die Kunstfreiheit, darüber kann man diskutieren. Die Kunst darf sicherlich nicht alles, aber die Verhängung eines Kunstwerks, die erinnert mich schon so ein bisschen an christliches Mittelalter oder wenn Sie so wollen, auch an die Taliban, um es mal ein bisschen polemisch.
Sieht auch so aus mit den schwarzen Stoffbahnen.
Ja, nicht? Da ist offenbar eine kritische sozusagen Auseinandersetzung eigentlich nicht gewollt gewesen. Und was man doch hätte diskutieren können in diesem Zusammenhang, sind doch mindestens drei Sachen. Ich meine, es ist ein schönes Beispiel für gut gemeint, aber schlecht gemacht irgendwie, nicht? Also man wollte die Länder des sogenannten globalen Südens dort mit ihrer Kunst vorstellig werden und hat sich gewissermaßen ein Kunstwerk mit antisemitischer Bildsprache eingekauft. Das ist natürlich jetzt für die Documenta zunächst einmal ein Problem, aber es wirft ja interessante Fragen auf, nicht? Also wie weit geht die Kunstfreiheit? Darf sie eigentlich alles? Sie darf vielleicht nicht antisemitisch sein, aber darf sie sich auch tatsächlich keinerlei antisemitischer Bildsprache benutzen?
Ist sie eigentlich ein Menschenrecht, die Kunstfreiheit?
Eine Zensur findet nicht statt, heißt es gewissermaßen im Grundgesetz mit Blick sozusagen auf die Meinungsfreiheit, aber auf die Pressefreiheit und die Kunstfreiheit. Die Kunstfreiheit selbst wird, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, auf internationaler Ebene der Meinungsfreiheit sozusagen zugeschoben. Ich würde da nochmal unterscheiden zwischen Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit. Ich würde sogar sagen, dass die Kunst mehr darf, ja, als Menschen, die so in der Öffentlichkeit reden, weil die Kunst auch eine ganz spezielle Funktion hat. Sie ist nämlich auch ein Medium der Anprangerung von Menschen. Rechtsverletzungen. Das ist ja auch ein Grund, warum man jetzt überlegt hat, die Kunst des globalen Südens vorstellig werden zu lassen. Aber
das sind ja eher soziale Aktionen häufig. Ne? Gar nicht Kunst in unserem Sinne von irgendeiner Person geschaffen, sondern eine ganz andere Idee auch des Hineinwirkens von Kunst in die Gesellschaft.
Ja, und gleichzeitig ergibt sich natürlich ein Problem, das jetzt zumindest auch hierzulande aus historischer Sicht ein Grund legend Fundamentales ist, nicht? Also wenn dort Kunst gezeigt wird, die sich antisemitischer Vorurteile bedient, dann wird mit dieser Kunst, ja, und wenn man so will, in Berufung auf die Kunstfreiheit eigentlich die historische Grundlage dessen in Frage gestellt, die mitverantwortlich dafür gewesen ist, dass es nach 1945 sozusagen zu einer, sowohl auf nationaler als auch auf völkerrechtlicher Ebene, eben zu einer beginnenden Revolution der Grund- und Menschenrechte gekommen ist. Denn es ist ja gerade eben die Erinnerung nicht nur an die Weltkriege, sondern eben auch an die Shoah und den Holocaust, die industriell betriebene Massenvernichtung des Judentums gewesen, die die Welt aufgerüttelt hat und näher zusammen hat rücken lassen im Rahmen der Vereinten Nationen, aber eben auch das Erbe natürlich, das den Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes motiviert, nicht? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Also eine hochpolitische Angelegenheit, auch diese Documenta, ja, aber sie hat dann trotzdem mit den Grundlagen, die in den Menschenrechten liegen, auch zu tun. Hier ist WDR3, das Samstagsgespräch mit Michael Struck-Schlohn und heute ist Arndt Pollmann mein Gast, Philosoph und Experte für Menschenrechte. Ein Thema, das man nicht einmal erforscht, sondern permanent, denn die Haltung Haltung zu Menschenrechten und zu Menschenwürde verändert sich ja kontinuierlich eigentlich mit dem Bewusstsein der Menschheit. Aber bei allem Wandel, Herr Pollmann, Sie sprechen im Untertitel Ihres Buches von einem revolutionären Projekt. Die Frage ist natürlich die konkrete Umsetzung. Ist das nicht doch eher eine politische Utopie als ein realistisches Projekt? Oder sind Sie da doch eher zuversichtlich? Denn ich sehe zum Beispiel in Deutschland da eine Stimmung der Depression und der Zukunftsangst sich breit machen. Darunter können auch die Menschenrechte leiden.
Ja, das ist richtig. Was ich mit dem revolutionären Projekt meine, ist auch nicht nur der Hinweis, dass die Menschenrechte oft im Rahmen von Revolutionen eine wichtige Rolle spielen. Die Menschenrechte sind etwas Revolutionäres auch in dem Sinne, dass sie uns immer wieder tagtäglich neu daran erinnern, die Verhältnisse, unter denen wir leben, auch in Frage zu stellen und daraufhin zu befragen, nicht, ob sie bereits oder noch länger mit dem, was wir unter Grund- und Menschenrechten verstehen, verträglich sind.
Ja, das ist sicher zentral. Ich meine, die Pandemie war eine neue Herausforderung, die man so noch gar nicht kannte. Eine ältere Herausforderung ist zum Beispiel die Diskussion um Abtreibung, die ja gerade wieder virulent ist. Also wenn man sieht, dass in den USA der Supreme Court eigentlich das Recht auf Abtreibung in Frage stellt, dann ist natürlich schon wieder die Frage, welches Menschenrecht gilt mehr? Gibt es ein Recht des ungeborenen Lebens, das Recht der Mutter? Eigentlich kommt da doch das Recht der Selbstbestimmung des Menschen, also der Frau. Da kommt auch vieles in Konflikt.
Ja, es gab in den letzten Tagen einige politische Entscheidungen oder sagen Entscheidungen, die anstehen, die sozusagen mit Grenzfällen menschlichen Lebens zu tun haben, die grund- und menschenrechtliche Probleme aufwerfen. Nicht? Das Urteil des Supreme Courts haben Sie genannt. Gleichzeitig ist ja hier angekündigt worden, dass der 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden soll.
Die sogenannte Werbung für Abtreibung.
Genau. Und in diesem Zusammenhang sozusagen, wird dann natürlich auch gefordert, weiter an den 218a ranzugehen. Gleichzeitig wird der assistierte Suizid, die Sterbehilfe, muss neu geregelt werden. Auch da in Bezug auf möglicherweise gewerbliche Umtriebe in Bezug auf den assistierten Suizid. Das wirft grund- und menschenrechtliche Fragen auf. Aber auch da habe ich manchmal das Gefühl, leider ähnlich wie auch zurzeit jetzt, ohne das vergleichen zu wollen, im Zusammenhang des Krieges in der Ukraine, dass das Menschenrechtsargument so ein wenig aus der Mode gekommen ist. Und das besorgt mich doch. Also es gibt natürlich immer den Hinweis auf ein unbedingtes Recht der Frau über den eigenen Körper zu bestimmen. Aber den Konflikt so zu framen oder zu rekonstruieren, dass man sagt, dass da unterschiedliche grund- und menschenrechtliche Ansprüche sich gegenüberstehen, zwischen denen wir abwägen müssen. Nicht? Und das würde bedeuten, dass man eben auch dem, wenn man so will, ungeborenen Leben grund- und menschenrechtliche Ansprüche zugesteht. Das ist sozusagen ein bisschen aus der Mode gekommen, wie mir scheint.
Aber das ist auch schwer zu verrechnen. Nicht? Der Konflikt bleibt bestehen.
Der Konflikt bleibt bestehen und wir werden es auch weiterhin wahrscheinlich mit einer gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun haben, in der sich radikale Abtreibungsbefürworter und radikale Abtreibungsgegner gegenüberstehen. Und in einer solchen Situation wird sich kaum eine für alle gleichermaßen befriedigende Lösung finden lassen. Und mir scheint persönlich, aber das mögen andere natürlich ganz anders sehen, dass der bisherige Kompromiss, den viele eigentlich dem Wortlaut nach und der Bedeutung nach gar nicht so richtig kennen. Also ich empfehle einfach mal auch das Strafgesetzbuch da zu lesen, um zu sehen, dass durchaus nicht alle Formen von Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt sind. Das ist schon ein mühsam ausgehandelter Kompromiss, von dem ich nicht weiß, wohin es uns führt, wenn wir ihn aufkündigen.
Das Thema Abtreibung vielleicht noch zum Schluss in unserem Gespräch über die Menschenrechte, Arndt Pollmann, vielleicht die Frage noch, Menschenrechte sind von Menschen für Menschen erdacht worden. Man könnte sogar auch kritisch oder radikal sprechen von einem Akt der Selbstermächtigung und Selbstberechtigung. Wie steht es eigentlich mit anderen Lebewesen, die ja ihre Rechte bei den Menschen nicht so einklagen können? Thema Tierrechte. Ich nenne mal ein Beispiel in New York. Ist gerade ein Prozess zu Ende gegangen, den der Elefant Happy in einem Zoo in der Bronx gegen den Staat New York wegen seiner Einzelhaft geführt hat. Natürlich hat ihn eine Tierrechtsorganisation geführt. Aber erstmals ging jetzt der Prozess in die Berufung und das Votum der Richterin war auch nicht einstimmig. Das war also ein Erfolg für den Tierschutz. Jetzt kann man natürlich fragen, sollten Menschenrechte nicht konsequenter auch auf Tiere ausgedehnt werden?
Das ist eine sehr gute, aber auch sehr offene Frage. Vorweg, ich bin der Überzeugung, dass wir selbstverständlich als Menschen fundamentale Pflichten gegenüber zumindest manchen anderen Tieren haben. Nehmen wir mal die Klasse der Wirbeltiere. Natürlich haben wir gegenüber diesen Wirbeltieren, vielleicht auch zur Natur insgesamt, Pflichten. Ich bin nur skeptisch, ob man all diese Pflichten, die man auch als moralische Pflichten bezeichnen könnte, in der Menschenrechtsrhetorik rekonstruieren sollte. Das liegt zum einen an dem empirischen Grund, dass nicht einmal alle Menschen weltweit bislang wirklich in den Genuss von Menschenrechten kommen. Denken Sie nur mal daran, dass etwas mehr als oder weit mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit an absoluter Armut leiden. Das ist eine Armut, an der diese Menschen mittelfristig sterben werden. Das ist die eklatanteste Menschenrechtsverletzung, mit der wir es zu tun haben.
Aber das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem auch um das Problem der Tiere kümmern muss.
Das ist richtig. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Ich meine, abgesehen davon, dass man sich fragen kann, was heißt das jetzt, sozusagen Menschenrecht auf Tiere zu übertragen? Das wäre ja das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Gewerkschaftsgründung, das Recht auf Arbeit, das Recht auf kulturelle Teilhabe. Man sieht schon, das macht vielleicht auch inhaltlich nur bedingt Sinn, die Idee der Menschenrechte 1:1 auf Tiere zu übertragen. Aber der eigentliche Grund scheint mir nochmal ein anderer zu sein, der mich jedenfalls skeptisch stimmt. Die Menschenrechte verpflichten nicht nur direkt die Herrschenden gegenüber den Beherrschten dazu, bestimmte Dinge nicht zu tun, also nicht zu töten, nicht willkürlich zu inhaftieren. Sie dienen auch mittelbar dem Schutz vor Übergriffen anderer Menschen. Und bisweilen rufen die Menschenrechte die Herrschenden auch dazu auf, Menschen, die unfreiwillig in Not geraten sind, zu unterstützen, aktiv in die Lage zu versetzen, dann doch wieder ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Man kann sich fragen, was das bedeuten würde, das auf die Tierwelt zu übertragen. Das würde im Grunde bedeuten, dass die internationale Staatengemeinschaft fortan verpflichtet wäre, Wildtiere in der Wildnis davon abzuhalten, sich gegenseitig zu töten. Es würde auch notwendig werden lassen, dass wir Tiere, die irgendwo verhungern, genauso wie Menschen, die irgendwo verhungern, vor dem Hungern zu bewahren. Das würde zu einer heillosen Überforderung des internationalen Menschenrechtsschutzes führen, abgesehen davon, dass man fortan nicht länger begrifflich von Menschenrechten sprechen könnte, sondern stattdessen dann von so etwas wie vielleicht Wirbeltierrechten sprechen müsste.
Vielleicht sollte man bestimmte Rechte einfach auswählen. Ich habe ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ein schlichtes und umfassendes Thema, die Menschenrechte und die Menschenwürde. Arndt Pollmann ist Philosoph und hat dieses Thema auch in seinem gleichnamigen Buch einmal systematisch aufgearbeitet. Über ein paar Themen haben wir gesprochen und ich kann mir vorstellen, Herr Pollmann, dass eine Neuauflage in 20 Jahren dann doch eine Menge Änderung wieder erfordert.
In der Tat, in der Tat.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.